Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Diplompsychologin, Kindeswohlexperte Dr. Stefan Rücker ist heute erneut mein Gast. Wir sprechen darüber, wie Eltern ihre Kinder gut durch eine Trennung und die nicht selten herausfordernde Zeit danach begleiten können. Moin, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie mich erneut in meinem Podcast besuchen kommen.
Frau Lütkehaus, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Lange nicht gesehen. Heute sprechen wir darüber, wie Eltern ihre Kinder gut durch die Trennung begleiten können. Wir haben ja schon Folgen aufgenommen über, wie man vielleicht als Paar doch zusammenbleiben kann, auch wie man die Trennung gut begleiten kann und wie man sich generell Unterstützung suchen kann. Und heute geht es darum, was Eltern tun können, dass sie mit ihren Kindern durch diese Zeit der Trennung kommen können, die ja oft zumindest so die ersten Monate doch recht herausfordernd ist, weil die Eltern da oft auch noch mit sich selbst beschäftigt sind, mit Schmerz und Trauer, aber eben auch mit Ängsten, was die recht ungewisse Zukunft angeht und viele mehr. Und gleichzeitig sollen sie die Kinder im Blick behalten und gute Eltern sein, weil die Kinder ja auch Umbrüche erleben. Zu den Kindern werden wir auch noch mal eine extra Folge aufnehmen. Erstmal vorab die Frage, wie kann das gelingen? Wie können Eltern all das hinbekommen? Vielen gelingt es ja ganz gut, oder?
Ja, überwiegend, also mehr oder minder gut. Trennungen sind oft extrem herausfordernde Lebenssituationen und für Kinder ohnehin kritische Lebensereignisse. Und Trennungen beginnen ja oft schon in der Beziehung. Das heißt also, wie man Kinder hier am besten durch dieses unruhige Fahrwasser begleitet. Ich spreche manchmal gerne maritim, ich komme ja von der Nordsee. Wie man es also schaffen kann, hier dann ohne Schiffbruch durch eine so herausfordernde Phase zu kommen. Das hängt von verschiedenen Phasen ab und Eltern sollten sich klar machen, dass sie in der Regel ja schon auch konsekutiv in die Trennung gehen, während sie noch zusammen sind. Das klingt ein bisschen nach einem Widerspruch, aber oft zeichnet sich die Trennung ja schon auch über einen längeren Zeitraum ab, außer dort, wo punktuelle Ereignisse vorkommen, also sowas wie ein Betrug oder ein Seitensprung oder etwas, ja. Da kann dann das Ende ad hoc stattfinden, aber in der Regel gibt's da schon eine Trennungshistorie und dann würde ich immer dafür werben, Kinder erst dann über die Trennung zu informieren, wenn sich das Paar wirklich sicher ist, dass es nicht mehr anknüpfen, nicht mehr weitermachen kann und dann sollte man konsequent auch die Haushalte trennen. Das ist so die Phase, die man gar nicht übersehen darf, die aber oft überhaupt keine Rolle spielt in der Trennungshistorie. Die hat aber einen großen Wert, weil Kinder manchmal schon spüren, Kinder sind ja Weltmeister im Lesen von Körpersprache, Gestik, Mimik, Tonfall, Stimmlage. Die verstehen sowieso, da läuft was schief. Die Eltern streiten sich entweder lautstark oder subtil. Diese Spannungen werden von Kindern aufgenommen. Wenn irgendwann klar ist, wir können nicht weitermachen, würde ich den Kindern auch eröffnen, dass man eben beschlossen hat, sich zu trennen.
Habe ich eine Folge mit Marianne Nolde dazu aufgenommen. Ich nenne das Trennungsgespräch, ist kein schönes Wort, aber wie Eltern, wenn klar ist, jetzt trennen wir uns wirklich und oft auch räumlich erkennbar. Das hilft Kindern ja auch, wie sie gut mit den Kindern sprechen können und die über die Zukunft der Familie unter meistens zwei Dächern informieren können, damit die Kinder auch eine Perspektive haben, wissen, wie es weitergeht. Was können denn Eltern noch tun? Sie hatten ja eben, dazu möchte ich auch noch was sagen, die Trennung fängt ja schon ein bisschen vorher an. Ja, aber manchmal nur für einen oder eine. Also oft ist es ja bei Paaren so, da habe ich auch zu Trennungsphasen was aufgenommen, so dass die eine Person schon an der Trennung arbeitet oder sich schon innerlich getrennt hat und vielleicht auch schon in einer neuen Beziehung ist und die andere Person noch denkt, ist jetzt nicht rosa-rot hier, aber so ist es halt, wenn man zwei Kinder hat und ganz zufrieden durch die Beziehung geht und dann überrascht wird. Also da sind die Eltern ja woanders und dennoch muss auch die Person, die überrascht wird von der vom Ende ihrer Beziehung, die Kinder im Blick behalten. Was kann sie da tun, die getrennt wird, die Person, die getrennt wird?
Ja, man sagt manchmal, Frauen trauern in der Beziehung, Männer hinterher. Also das erkennen wir sehr häufig auch, dass Mütter oft auch schon über einen längeren Zeitraum frustriert sind und die Väter das oft übersehen. Ja, wie gelingt das jetzt, den Kindern zu eröffnen, dass man sich trennt, obwohl man tief in Trauer und Kummer ist und vielleicht völlig überrascht von der Entwicklung? Das gelingt nicht gut, das ist völlig klar. Ich kann hierauf theoretisch antworten. Also was wäre wünschenswert? Wünschenswert ist, nach einer Phase der Besinnung den Kindern zu eröffnen, dass dann die Verbindung keine Fortsetzung mehr haben kann Und wie man das dann tut, ist eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen Fantasie und Kreativität erfordert. Man kann Kindern alles sagen. Es muss nur richtig kontextualisiert sein. Und ich würde immer raten, das auch alters- und geschlechtsspezifisch dann zu tun oder beziehungsweise solche Punkte zu berücksichtigen wie Alter und Geschlecht der Kinder. Bei jüngeren Kindern kann man das sehr gut machen, indem man sich eben nicht hinsetzt und sagt, wir müssen jetzt mit dir reden, Mama und Papa trennen sich, sondern das kann man spielerisch tun, indem man vielleicht, ich wiederhole mich, das ist auch ein bisschen Kreativität und Fantasie erforderlich, in Spiel einbettet, dass es eine Familie gibt und wo sich Mutter und Vater dann eben trennen und die bleiben trotzdem zusammen. Die besuchen einander, die Kinder sind mal hier und dort, ja, und da kommt niemand abhanden, sodass vielleicht die Trennung ein bisschen den Schrecken verliert und die Eltern sagen, so ist es auch bei Mama und Papa. Ja, auch wir haben euch als Kinder und wir bleiben auch eine Familie, auch wenn Mama und Papa demnächst nicht mehr zusammen wohnen. Ja, man muss also nicht mit der Tür ins Haus fallen und die Kinder verängstigen und irgendwie eine hochkünstliche Gesprächssituation schaffen, sondern das kann man wirklich en passant, je nach Alter der Kinder, auch mal im Spielzimmer der Kinder tun. Bei älteren Kindern ist es natürlich ein bisschen leichter. Ganz wichtiges Erfordernis, das ist wirklich so trivial, aber das wird häufig auch eben nicht bedacht, ist, dass man den Kindern die Schuld nimmt. Gerade jüngere Kinder adressieren Schuldanteile gern an sich selber, um zu begreifen, dass es eine Trennung gibt. Also das Szenario der Trennung, das kennen Kinder gar nicht. Eltern sind Orientierungspersonen und die halten zusammen, da hat man Urvertrauen, da ist man abhängig. Die trennen sich nicht, die laufen nicht auseinander und wenn die Eltern das dann doch tun, dann sind die Kinder erstmal geschockt und können überhaupt nicht verstehen, wie das passieren kann. Die leichteste Möglichkeit für Kinder, so ein fundamentales Lebensereignis psychisch zu integrieren, ist eben Schuld an sich selbst zu richten. Also Kinder freisprechen. Es ist nicht deine Schuld, es ist nicht eure Schuld. Ja, es hat andere Ursachen, die muss man auch gar nicht unbedingt mitteilen. Aber ganz dringend darauf achten, Kinder freisprechen. Und der zweite Punkt ist, dass man den Kindern auch versichern muss, dass die Eltern ja im Leben der Kinder erhalten bleiben. Das ist leider oft so nicht der Fall. Und je nach Studienlage erkennen wir, dass 20-30% aller Kinder im Kontext von Trennung und Scheidung 18 Monate nach dem Trennungs- oder Scheidungsereignis den Kontakt zu einem Elternteil verloren haben. Also das ist schon auch ein gefährlicher Moment, wenn Eltern mit minderjährigen Kindern ihre Verbindung auflösen. Ein wichtiges Erfordernis, damit es hier nicht zu Krisen auch in der kindlichen Entwicklung kommt, eben sicherzustellen, auch wenn man noch so verbittert ist angesichts der gescheiterten Partnerschaft. Kinder wollen fast immer Kontakt zu Mutter und Vater und den sollte man auch gerade in der akuten Phase in der Krise gewährleisten. Da macht man ganz viel richtig.
Nochmal zurück zu den Trennungsgründen. Sie sagen, das würden Sie Kindern nicht mitteilen. Die fragen vielleicht, vor allem wenn die jetzt nicht Säuglinge sind, sondern 17, sage ich jetzt mal. Was gibt's denn für kindgerechte, auch je nach Alter kindgerechte Gründe, zu sagen, warum die Eltern sich getrennt haben? Ich habe mal irgendwo gelesen, in vielen Büchern, die ich gelesen habe, man soll nicht sagen, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb, weil dann denken die Kinder, sowas wie Liebhaben kann man aufkündigen. Was kann man denn den Kindern gut erklären, sodass die es verstehen können?
Also ich bin für zwei Dinge. Erstens soll man Kinder nicht belügen und zweitens, Kinder haben nicht unbedingt Anrecht auf alle familiären Informationen. Das heißt nicht, dass man Geheimnis vor ihnen haben muss, aber es gibt einfach schambesetzte Trennungsgründe, die müssen Kinder nicht unbedingt erfahren. Insofern kann man hier natürlich auf der Metaebene konstruieren, was man den Kindern sagt. Wenn sich ein Elternteil neu bindet, dann muss man nicht unbedingt sagen, ja, Mama oder Papa hat jetzt jemand anderen lieb, sondern man kann sagen, wir verstehen uns nicht mehr. Wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Das ist keine Lüge. Ja, wir haben festgestellt, dass wir gemeinsam nicht gut zusammenpassen mit dem, was wir möchten. Wir verpassen uns und von daher streiten wir uns oft. Und es ist überhaupt nicht gut, wenn in einer Familie ständig gestritten wird. Das belastet die Eltern, das belastet auch die Kinder. Und dann ist es manchmal viel schöner, wenn man eben in die Trennung geht. So. Also vor diesem Hintergrund, ich würde nicht lügen, aber ich muss auch nicht unbedingt alles erklären. Und je jünger Kinder sind, desto schwieriger haben sie überhaupt dann auch dann die Informationen einzuordnen. Das heißt, ich würde raten, eher auf der Metaebene zu bleiben und nicht unbedingt Trennungsdetails zu verraten, weil hier natürlich auch die Gefahr besteht, dass Kinder irgendwann in die Solidarität mit einem Elternteil gehen, den meinen sie vielleicht beschützen zu müssen, dem wurde besonders wehgetan. Da haben wir immer auch eine gewisse Gefahr für ein Entfremdungsszenario oder wie ich gerne sage, TIC, also trennungsinduzierter Kontaktabriss, weil ein Kind sagt, ah, die Mama tut mir so leid und die ist so traurig oder der Papa, der leidet so, ja. Und dann kommt es zu einer Solidarisierung, die ja eigentlich nicht stattfinden soll. Kinder sollen unbeleckt zwischen Mutter und Vater groß werden können, unbedarft. Das ist zu beachten. Deswegen ist es nicht unbedingt förderlich, wenn man Kindern wirklich konkrete Trennungsdetails nennt.
Und wenn einem was rausrutscht? Ich hatte neulich einen Fall, ich erzähle ihn jetzt nicht, weil ich weiß, die hören meinen Podcast. Liebe ja. Grüße an der Stelle. Da ist sowas rausgerutscht, was jetzt ja. nicht für eine Achtjährige ideal war. Kann man das wieder gut machen? Frau Nolde sagt ja immer, man kann auch mal was falsch machen und kann es dann wieder hinbiegen.
Nein, wir sind keine Maschinen und es ist schon also auch ein hohes Reflexionsniveau erforderlich, wenn man sich jetzt also hochkontrolliert vor seinem Kind. Vielleicht telefoniert man mit einer Freundin oder mit einem Freund, man bespricht dort mal was und man meint, das Kind hört es gar nicht, weil es im Kinderzimmer ist, aber es steht doch im Flur und hört mit, was man in der Küche so bespricht. Das passiert durchaus, das ist ja menschlich typisch und vor dem Hintergrund, das kann sein und wenn es wirklich nur rausgerutscht ist, ist es ja gut, aber es ist natürlich auch so, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass Eltern manchmal eben auch die Verfehlung des anderen mit nutzen, um auch eine Parteinahme des Kindes oder der Kinder zu bewirken und da sind wir schon in einem ganz, ganz kritischen, schwierigen Bereich. Die eigenen Gefühle dürfen nicht zum Maßstab für das Kindeswohl werden und ich sage immer ein bisschen pathetisch, dass die Schultern der Kinder auch nicht Regulationsfläche der eigenen Traurigkeit und der beschädigten Gefühle sein dürfen. Das gehört da nicht hin. Kinder werden leider sehr häufig zu Co-Therapeuten und müssen jetzt Mama und Papa glücklich machen in so einer Verbindung. Und das ist nicht ihr Auftrag. Das wäre dann fast schon so etwas wie Parentifizierung. Dann ist plötzlich der kleine Mensch dafür verantwortlich, dass die großen Menschen glücklich sind. Das ist aber nicht der Auftrag von Kindern. Ganz andersrum. Die Großen müssen darauf achten, dass die Kleinen möglichst unbelastet groß werden und da also keine Rolle im Trennungskonflikt spielen. Und das ist leicht dahingesagt, das ist mir klar. Aber wenn das nicht gelingt und ich spüre als Elternteil, ich binde mein Kind mit ein und ich lasse hier da und dort mal was fallen, das diskreditiert den anderen Elternteil, dann bin ich schon direkt im Konfliktfeld und tue etwas wahnsinnig Belastendes gegen mein Kind. Und da sollte ich mir dann auch Hilfe holen, um mich zu reflektieren, um das auch zu kontrollieren, um das zu lassen. Weil es für die Kinder in der Regel immer schwierig ist, dann zu vermitteln, wenn sie wissen, dass ein Elternteil gegen den anderen ist, den sie aber doch lieben und den sie wollen und den sie aber eigentlich nicht dürfen, geraten Kinder oft in emotional herausfordernde Situationen. Und Kraft ihrer Entwicklung und ihres Alters können sie solche Situationen nicht konstruktiv lösen, sondern eher destruktiv. Und das bedeutet auch Einschränkung für ihre emotionale Entwicklung. So sollte es nicht sein.
Dazu möchte ich mit Ihnen noch eine weitere Folge aufnehmen, nur zu dem Thema, was man da besser machen kann, nenne ich jetzt mal. Jetzt gehen wir davon mal aus, die Eltern haben das Trennungsgespräch ganz gut hinbekommen. Da kann man auch gerne die Folge hören, die ich mit Frau Nolde aufgenommen habe. Die haben sich zusammen hingesetzt. Die Kinder sind so mittleren Alters, sage ich mal, und haben denen erklärt, so geht's jetzt weiter mit uns als Familie. Mama zieht aus, Papa zieht aus, alle ziehen um, sowas in der Art. Wie geht's dann weiter? Wie können die Kinder weiter begleitet werden? Weil jetzt stehen ja wirklich äußerlich erkennbare Umbrüche auf. An neue Wohnung, neue Schule, neue Kita vielleicht. Einiges ändert sich. Papa arbeitet weniger, Mama arbeitet mehr. Unterschiedliche Betreuung. Wie kann man die Kinder da an die Hand nehmen und durch diese Umbruchszeit begleiten?
Zunächst mal ist erforderlich zu stabilisieren. Also dort, wo es geht, sollten soziale Verbindungen bestehen bleiben, geografische Verbindungen, institutionelle Verbindungen. Also wünschenswert wäre, wenn sich für die Kinder nicht zu viel ändert. Dass sie nicht unbedingt in ein neues Quartier ziehen müssen, sondern vielleicht in der Kita bleiben oder in der Schule bleiben können. Wichtig ist, dass auch natürlich Beziehungen zu Gleichaltrigen erhalten bleiben können. Auch die stabilisieren. Schön und wünschenswert wäre, wenn die Großeltern eine Rolle spielen in dieser Zeit und dort Halt und Stabilität geben, wo es die eigenen Eltern nicht können. Das heißt also soziale Verbindungen, vielleicht auch geografische Verbindungen erhalten und schützen, sodass die Kinder sich davon überzeugen können, dass nicht der ganze Lebensentwurf verloren geht, sondern dass eben die Eltern sich trennen, aber ansonsten viele Dinge bleiben, wie sie sind. Das wäre ganz gut. Was man manchmal aber nicht gut darstellen kann, auch aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht, ja. Aber das wäre zumindest das Ideal. Und dann ist es wichtig, dass die Kinder sich davon überzeugen können, dass tatsächlich beide Eltern auch vorhanden bleiben. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, so dass sie ganz viel Stabilität erleben, dort, wo vermeintlich die Situation gerade brüchig ist. Das ist eigentlich das wichtigste Erfordernis zunächst. Natürlich sollte man, auch das ist ein Punkt, den Kindern und ihrer Trauer, ihrem Kummer Raum geben. Das heißt also auch mit ihnen sprechen, aber ohne sie ständig auf das Problem zu fokussieren. Eltern haben in der Regel ein Gespür dafür, wie stark die Kinder belastet sind, wie groß das Bedürfnis ist, vielleicht auch über ihre Gefühle zu reden. Hängt ab von der Gesprächs- und Kommunikationskultur ab in den Familien. Aber natürlich sollte man mit den Kindern darüber sprechen. Also wie fühlst du dich? Was geht in dir vor? Und welche Sorgen hast du, wenn du daran denkst? Ja, was bewegt dich gerade? Was arbeitet in dir? Dann kann es hilfreich sein, wenn Kinder zum Beispiel, das kann ein Freizeitheim sein, irgendeinem Jugendangebot, vielleicht dann auch mal ihre Trauer bewältigen in Form von Kunstprojekten. Wir sehen also häufig Kinder, die dann Bilder malen, die dann einfach eine heile Familie malen. Also um ihrem Bedürfnis Ausdruck zu verleihen, dass alles wieder gut ist. Das kann auch regulieren, gerade dort, wo Kinder noch nicht schreiben können. Schreiben reguliert, Sprechen reguliert. Aber auch das setzt natürlich kognitive Fertigkeiten voraus. Also jüngere Kinder können gut begleitet werden, indem sie einfach Bilder malen. Ja, oder eben auch sagen, was sie gerade beschäftigt. Das können sie aber oft noch nicht so reflektiv und auch nicht so differenziert kommunizieren. Also vielleicht auch andere Auslassformen suchen, wo Kinder mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten hin können. Und Ablenkung ist auch ein Erfordernis. Kinder wollen oft eben auch nicht auf das Problem zurückverworfen werden. Es sollte also eine Mischung sein aus einmal natürlich der Sorge, vielleicht auch dem Kummer Raum geben, aber auf der anderen Seite auch ablenken.
Da gibt's ja auch Trennungsgruppen, wo Kinder das mit anderen Kindern gemeinsam erleben können. Ich weiß zumindest aus Großstädten hier in Berlin ist es ein Familienberatungszentrum, dass Kinder da mit anderen Kindern zusammen und einer Erzieherin oder Kindertherapeutin, ich weiß nicht genau, was für Ausbildung die haben, so gemeinsam Gefühle bespricht und so. Finden Sie sowas empfehlenswert?
Ja, dort, wo diese Infrastruktur vorhanden ist, kann es durchaus hilfreich sein, also Kinder zusammenzubringen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Es sorgt ja für eine Vergewisserung darüber, dass man nicht alleine ist mit diesem Lebensereignis. Das kann manchmal auch schon ein Stück weit stärken, dass man nämlich erkennt, ich bin gar nicht der Einzige, bei dem sich hier die Eltern trennen. Und wie doof, dass ich derjenige bin, bei dem das passiert, sondern nee, das passiert auch bei ganz vielen anderen. Also angesichts der Zahl der Scheidungen, die zwar historisch auf einem Tief sind mit 38% Scheidungsquote, aber auch mit einer hohen Quote für Trennung, ist das ja ein Thema, das mitten in der Gesellschaft angesiedelt ist. Aber das wissen Kinder, gerade Jüngere, in der Regel ja nicht so gut. Deswegen kann so eine Gruppe natürlich stabilisieren und Vergewisserung bieten dafür, dass also auch viele andere betroffen sind und dann kann man natürlich partizipieren von den Erfahrungen. Und wenn das gut angeleitet ist, kann das tatsächlich eine Entlastung da sein, wo Eltern auch die Trennung etwas unglücklich ausgestalten. Wobei ich da immer etwas indifferent bin und sage, also wir dürfen jetzt die Kinder nicht zu stark in den Fokus nehmen. Und das ist aber in familiengerichtlichen Verfahren sehr häufig so. Sondern wir müssen schon nach dem Verursacherprinzip vorgehen. Wenn Kinder besonders belastet sind durch Trennungen, weil Eltern bestimmte Dinge nicht beachten oder vielleicht auch sich also sehr konflikthaft ins Benehmen setzen, dann sollten Eltern solche Gruppen aufsuchen oder sich Hilfestellung suchen, weil das klingt auch provokant, wir doch aber sagen können, dass Elternwohl schon vor Kindeswohl geht, nämlich weil Eltern das spüren lassen, wenn es ihnen schlecht geht, aber Kinder nehmen auch auf, wenn es ihnen gut geht. Wir brauchen für Kinder nicht unbedingt jetzt Therapien oder etwas in dieser Art, wenn die Eltern sich zivilisiert auseinandersetzen. Da bin ich immer etwas indifferent, aber also hier, da und dort kann es natürlich punktuell entlasten, Kinder in solche Gruppen zu führen.
Das hatten wir schon in unserem ersten Gespräch. Das auch. Ich spreche jetzt auch bewusst nicht nochmal Kindertherapie an, weil ich ja den Vorteil darin sah, ich bin ja Laien als Juristin, Mediatorin, darin sah, dass Kinder jemanden zum Reden haben, auf den sie keine Rücksicht nehmen müssen. Und sie sagen, kurz zusammengefasst, es soll doch besser die Elterntherapie machen, damit sie sich gut um ihre Kinder kümmern können. Ich dachte, der Vorteil von so Gruppen ist auch, dass die Kinder sind ja manchmal dann auch wütend auf die Eltern, gerade auf den Elternteil, der die Familie in Anführungszeichen verlassen hat. Und da zu hören, das darf es ja auch mal sein, das ist auch normal, kann möglicherweise schon hilfreich sein. Mir erzählen Eltern auch öfter in der Mediation, ja, dass die Tochter oder der Sohn zu ihnen kam und gesagt, Mama, ich bin traurig, Papa, ich bin traurig, und sie sich dann Sorgen machten und ich dann dachte, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. wenn die Kinder das ansprechen, das spricht für die Familie, dass Kinder zum Elternteil kommen können und auch für den Elternteil, dass er oder sie nicht so erschüttert wirkt auf ein Kind, dass das nicht denkt, oh, die lasse ich mal lieber in Ruhe und guck, wie ich alleine klarkomme mit meinen Gefühlen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ob das nicht eigentlich ein gutes Zeichen ist. Natürlich ist es nicht schön, wenn Kinder traurig sind, aber sie sprechen es an.
Das ist ein gesunder Impuls. Also was ist die Alternative, mit der Trauer allein sein und sie nicht konstruktiv bewältigen können? Nein, es ist gut. Wenn man an Kindern erkennen kann, dass sie belastet sind durch die Trennung der Eltern, dann ist es schon mal wertvoll, weil man sie dann auch in Hilfe führen kann. Oder weil Eltern dann etwas anders machen können, weil sie dann vielleicht noch etwas behutsamer umgehen können mit den Bedürfnissen der Kinder. Also sei es jetzt mit Blick auf den Betreuungsumfang durch Mutter und Vater oder in anderer Hinsicht. Oft ist es leider verstellt, ist auch geschlechtsspezifisch, also abhängig davon, ob Jungen oder Mädchen trauern. Jungen sind häufig auffällig und werden in verschiedenen Sozialisationsräumen schnell erkannt als unterstützungsbedürftig, weil sie anecken, ja, weil sie manchmal opponieren oder aggressives Verhalten zeigen, schwieriges Sozialverhalten entwickeln. Aber es ist ganz gut, weil man eben erkennt, da ist eine Belastung, da braucht es Hilfe. Mädchen leiden anders. Mädchen leiden eher nach innen, zeigen internalisierendes Problemverhalten, indem sie beispielsweise Depression entwickeln oder selbstverletzendes Verhalten oder Essstörungen oder. Und das erkennt dann das direkte Umfeld oftmals über einen sehr langen Zeitraum nicht. Und dann geht man von der Annahme aus, dass also die Tochter das ganz gut bewältigt, weil die also sich ganz brav verhält, und dann kann man aber manchmal in der Diagnostik schon erkennen, dass das so nicht ist. Also die verhält sich ganz angepasst und versprüht auch den Eindruck, dass es ihr gut geht. Man stellt dann aber, wie gesagt, in entsprechenden Untersuchungsreihen schon fest, dass das gar nicht so ist, sondern dass einfach der Schmerz anders verarbeitet wird, nämlich nicht nach außen gerichtet, sondern eher gegen sich selbst. Und da ist gerade bei Mädchen erforderlich, in schwierigen Lebenssituationen genau hinzuschauen, damit man erkennen kann, ob da Belastungen bestehen oder nicht. Und wenn welche bestehen, das muss man dann auch vielleicht in die Hände von Fachleuten geben, dann brauchen Mädchen Unterstützung. Wir sehen das manchmal am Zahnstatus, also wir klinische Psychologen, die auch mit Diagnostik betraut sind, weil die Berührung der Zähne mit der Magensäure natürlich Spuren hinterlässt oder aber auch, wie gesagt, Marker im Bereich der Selbstverletzung oder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen als körperliche Symptome einer kindlichen Depression, das muss man gut deuten können. Also das Motto ist, schau genau, vor allen Dingen bei Mädchen.
Genau hinschauen, und unauffälliges Verhalten kann auch ein Alarmsignal sein, auch wenn die plötzlich in der Schule so ganz brav alles machen, was vorher waren sie vielleicht ein bisschen wilder, ist es eher so, dass sie vielleicht ihre, sage ich jetzt mal laienhaft, ihre Eltern schonen wollen und sich zurückziehen, weil sie denken, die Eltern haben genug Sorgen. Was können denn Eltern noch tun jetzt mit ihren, gehen wir mal davon aus, die Kinder sind relativ unauffällig, sage ich jetzt mal. Was können Eltern denn noch tun, damit die Kinder gut durch die Zeit kommen? Auch vielleicht beide, auch in Bezug auf Umgang oder Familienzeit. Was haben Sie da noch für Ideen?
Stabilität anbieten und das dauerhaft. Es gibt ja sequentielle Belastungen, die treten phasisch auf. Die müssen sich auch gar nicht sofort einstellen. Die können also später auftreten. Deswegen ist es also wichtig, auch nachhaltig Stabilität anzubieten. Das heißt also, wichtig ist darauf zu achten, dass man seine Konflikte nicht über die Kinder reguliert und natürlich versucht, in der Auseinandersetzung mit dem anderen Elternteil ja eine konstruktive Kommunikationsform zu entwickeln über die Zeit, und dass man eben auch dem Kind erlaubt, Kontakt zu dem anderen Elternteil zu haben, also ihn freispricht, also das Kind freispricht sozusagen von Druck, von Loyalitätsdruck. Das ist eine Arbeit, die Eltern, glaube ich, immer an sich leisten müssen, insbesondere dort, wo Verbitterung nachhält aus einer gescheiterten Verbindung. Also sich da stets dann auf den Prüfstand zu stellen, kritisch zu reflektieren und zu prüfen, welche Signale sende ich eigentlich. Das ist ganz wichtig. Kinder haben in der Regel immer ein Bedürfnis danach, Kontakt zu Mutter und Vater zu haben. Und deswegen ist es also auch mittel- und langfristig ein wichtiges Erfordernis, Stabilität anzubieten. Das heißt also zu vermitteln, es ist okay, dass du Mama und Papa liebst. Wir mögen einander gar nicht, und man kann sich wechselseitig auch bis an den Rest des Lebens hassen. Das ist völlig in Ordnung und auch menschlich nachvollziehbar. Es hat nichts mit dir zu tun, Kind. Ja, wir lieben dich. Wir bleiben auch für alle Tage deiner Eltern. Und ja, wenn man das schaffen kann, da hinzukommen in so einen Status, also auch emotional, dann hat das viele Vorteile. Also das ist ein wichtiges Erfordernis, auch nach hinten raus zu schauen, wickeln wir das gut ab oder entstehen da plötzlich Strukturen und Schieflagen, die wir eigentlich so gar nicht beabsichtigt haben, was aber oft implizit passiert, gerade wenn neue Partnerschaften entstehen.
Wenn Sie sagen Stabilität, meinen Sie da auch Orientierung im Sinne von, dass die Kinder wissen, Montag holt mich Papa von der Kita ab und am Freitag mache ich dies und das? Oder ist das nicht so wichtig? Weil ich erlebe manchmal Eltern, die sagen, wir brauchen einen starren Umgangsplan. Und manche sagen, wir schauen mal jede Woche aufs Neue. Vielleicht auch bei FreiberuflerInnen kann das ja auch einfach vom Arbeitskonzept her so passen. Was denken Sie, ist für Kinder so im Durchschnitt, Sie haben bestimmt irgendwelche Zahlen dafür zur Hand, was ist Kindern da lieber?
Na, Flexibilität ist natürlich manchmal einfach erforderlich, um den Alltag, um das Leben mit Kindern auch zu bewältigen. Aber für Kinder ist auch Berechenbarkeit wichtig. Kinder haben ja ein anderes Verhältnis zur Zeit, also zu Zeiträumen, zu Intervallen, zu zeitlichen Abläufen. Deswegen ist es schon gut, wenn man es schaffen kann, einen Rhythmus zu entwickeln, der für Kinder implizit berechenbar macht, wann welcher Elternteil gesehen wird. Wie gesagt, mit Ausnahmen, die manchmal einfach auch aufgrund von beruflichen Erfordernissen wichtig sind. Aber es ist schon wichtig, dass Kinder eben auch berechnen können, wann sie welchen Elternteil sehen. Auch Kinder lieben die Perspektive, die müssen wissen, was kommt auf mich zu. Zur Orientierung und zur eigenen Planbarkeit des kleinen Lebens ist es schon auch gut, wenn man einen Rahmen schafft, der natürlich hier und dort Flexibilität ermöglicht, aber doch ansonsten für die Kinder auch eine gute Orientierung bietet, wann welcher Elternteil im Leben des Kindes vorhanden ist.
Also eine Grundregelung für einen Alltag, die aber Ausnahmen zulassen muss. Kann ja auch mal ein Elternteil krank sein oder beruflich verhindert, Kinder krank. Da kommt ja immer irgendwas dazwischen. Aber so eine Grundregelung, dass die Kinder wissen, dann und dann bin ich bei jeweiligen Elternteil. Und natürlich, je älter sie werden, da zeitlich auch größere Horizonte überblicken können. Schön, Herr Dr. Rücker. Erstmal dazu soweit. Und wir haben ja noch eine weitere Folge anstehen, wo wir darüber reden, was Kinder denn so im Zusammenhang mit einer Trennung wollen und sich von ihren Eltern wünschen. Und darauf freue ich mich schon. Dankeschön.
Ja, ich mich auch sehr gern.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.